Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Schönen guten Morgen auch von mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Geschichte am Anfang habe ich gedacht, eigentlich brauche ich gar nicht mehr nach hier vorne kommen. Es ist so viel gesagt, da steckte so viel drin von dem, was das eigentlich heißt. Gott kennen heißt lieben. Aber ich denke, wir gehen trotzdem noch mal rein, auch in den Bibeltext. Ich habe ja Anfang des Jahres, als ich hier war, mal angefangen, gesagt, okay, ich habe, wenn ich öfter mal hier bin, dann können wir eigentlich auch so mal uns durch ein biblisches Buch bewegen, haben angefangen mit dem ersten Johannesbrief und ich möchte auch genau da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Aber bevor ich weiterrede, lasst mich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und ich danke dir, dass du zu uns redest, dass du uns so viel zu sagen hast, dass wir von dir lernen dürfen und dass wir dich kennen dürfen. Und ich möchte dich immer wieder neu bitten, dass du uns zeigst, was das heißt, dich wirklich zu kennen und mit dir unterwegs zu sein. So sprich du heute Morgen durch dein Wort zu uns und verändere uns immer mehr in dein Bild, zu deiner Ehre und uns zum Segen. Amen. Ja, da der gute Johannes in seinem Johannesbrief, der hat ihn ja nicht so in Stückchen geschrieben, sondern tatsächlich an einem Stück. Und das, worauf wir heute schauen, der Text, den muss man halt auch wirklich im Zusammenhang sehen zu dem, was Johannes vorher geschrieben hat. Und deswegen bin ich so frei, uns einfach nochmal einen kurzen Moment mit hineinzunehmen in das, wovon ich letztes Mal sprach. Johannes schreibt an die Gemeinde, wir wissen nicht genau an welche, aber er schreibt eben an eine Gemeinde und es geht ihm darum zu sagen, wie leben wir als Christen eigentlich wirklich als Gemeinschaft zusammen? Was gehört dazu? Was macht das aus? Und beim letzten Mal ging es darum, dass Johannes gesagt hat, als Gemeinde, als Gemeinschaft leben wir im Licht. Und dieses Bild, das wird uns auch heute wieder begegnen, also dieses Leben im Licht, das ist bei Johannes eben ein Bild, ein Ausdruck, den er sehr vielfältig benutzt und gebraucht. Beim letzten Mal ging es sehr stark darum zu sagen, Leben im Licht heißt, offen zu leben. Es bedeutet, niemandem etwas vorzumachen. Im Licht leben bedeutet, dazu zu stehen, dass wir aus der Gnade und aus der Vergebung leben, dass wir eben als Sündergemeinschaft haben. Als Sünder, denen vergeben ist. Niemand von uns ist perfekt. Niemand von uns ist vollkommen. Wir alle denken, reden, tun immer wieder in unserem Leben Dinge, die gegen Gottes guten Willen gerichtet sind. Oder einfacher gesagt, wir sündigen. Und dieser Realität müssen wir uns stellen. Und zu dieser Realität bedeutet, und zu dieser Realität gehört es eben auch, dass wir nicht versuchen, so zu tun, als wäre das bei uns anders. Ja, Johannes hat die Gemeinde, an die er schreibt, sehr deutlich aufgerufen und gesagt, tut nicht so, als wärt ihr perfekt. Versucht es gar nicht erst, anderen vorzuspielen. Denn wenn ihr das tut, dann geratet ihr unweigerlich in eine Heuchelei, in einen Perfektionismus, der kalt und hart und überheblich ist. Steht dazu, dass ihr gemeinsam aus der Vergebung lebt. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Abendmahl feiern, weil das ist ein Aspekt davon. Es wird deutlich, wir alle kommen gemeinsam auf Gottes Einladung hin, zu ihm, sind an seinem Tisch, sind eingeladen in seine Gemeinschaft, aber nicht, weil wir das irgendwie großartig geschaffen hätten, sondern weil er sein Leben für uns gegeben hat. Das ist die einzige Grundlage, weil er das getan hat, weil er uns vergeben hat. Deswegen sind wir zusammengeführt. Und jetzt geht es weiter. Johannes bleibt eben nicht stehen dabei, dass er sagt, okay, seid euch bewusst, niemand ist perfekt. Seid euch bewusst, wir leben gemeinsam als eine Gemeinschaft von Sündern aus der Vergebung heraus. Wir müssen einander nichts vormachen. Wir dürfen offen und ehrlich miteinander umgehen, auch stehen zu den Fehlern, die wir gemacht haben, uns gemeinsam Vergebung auch zusprechen. Aber natürlich bleibt er dabei nicht stehen. Das wäre ja auch ein bisschen es wäre ein bisschen einseitig, ein bisschen kurz getreten, sondern Johannes geht weiter und Johannes spricht eben jetzt davon, was es denn sonst noch heißt, im Licht zu leben und Gott wirklich zu kennen. Und ich lese uns den Text aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 11. 1. Johannes 2, die Verse 3 bis 11. Wie können wir nun sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, so zu leben, wie Jesus es gelehrt hat. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Schauen wir uns den Text nochmal kurz so ein bisschen an, weil der Johannes, der ist immer so ein bisschen, der wiederholt so gerne Sachen und wie gesagt, ist nicht ganz so geradlinig manchmal in dem, was er schreibt. Am Anfang ist er sehr geradlinig, sagt noch einmal, woher können wir eigentlich wissen, dass wir Gott kennen, und er sagt dadurch, dass wir gehorsam sind, dass wir Gottes Geboten folgen, und bringt dann auch den Umkehrschluss und sagt also, wenn man Gottes Geboten nicht folgt, dann kann man eigentlich relativ sicher sein, dass man ihn nicht kennt. Also ist ganz einfach, ja. Also man erkennt, dass man, wenn man Gott kennt, dann befolgt man seine Gebote. Wenn man seine Gebote nicht befolgt, dann scheint man ihn anscheinend ja auch nicht zu kennen. Dann kommt ein neuer Gedanke von ihm, dass er sagt, wer Gottes Geboten folgt, wer sich nach Gottes Wort richtet, bei dem hat sich nämlich etwas verändert, bei dem ist etwas passiert. Dort ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Da hat Gottes Liebe etwas bewirkt. Und dann kommt der gleiche Gedanke von am Anfang nochmal, dass er sagt, also wer jetzt mit Gott verbunden ist, der soll dann auch entsprechend leben. Und weil sich natürlich dann so ein Stück weit die Frage schon stellt, was meint er denn jetzt, was soll man denn jetzt tun, bringt er das auch und sagt, worum es ihm eigentlich geht, was so sein Punkt ist. Und er macht es dann ein bisschen spannend und sagt, ja, das ist ein altes Gebot, aber irgendwie ist es auch ein bisschen neu, aber eigentlich kennt ihr das ja schon. Bis er dann die Katze aus dem Sack lässt, bringt er dann nochmal dieses Bild von Finsternis und Licht und sagt, ne, das neue Gebot, das ist natürlich das Gebot, was dem Licht entspricht. Und dann lässt er auch die Katze aus dem Sack und sagt, denn es geht letztlich um die Liebe. Ha, Überraschung bei Johannes, dem Apostel der Liebe. Worum geht es? Um die Liebe. Aber das ist ja eben nicht nur bei Johannes so, sondern das ist ja an vielen Stellen der Bibel. Auch Paulus legt auf die Liebe unglaublichen Wert, wenn man nur an sein hohes Lied der Liebe denkt, in 1. Korinther 13 zum Beispiel. Oder eben Gott selbst und Jesus selbst, wenn er sagt, wenn er auf die Frage, was ist das höchste Gebot, selbst die Antwort gibt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist nicht alt, es ist ein altes Gebot und doch irgendwie neu. Und darum bringt der gute Johannes das hier nochmal aufs Trapez und sagt, und das ist eigentlich Licht und Finsternis. Licht heißt in der Liebe leben, hassen ist in der Finsternis leben. Schauen wir uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Johannes kommt mit diesem Satz am Anfang sehr steil daher. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Gott zu kennen heißt also zuallererst bei Johannes, Gott zu kennen heißt Gottes Gebote befolgen. Man kann nicht sagen, ich kenne Gott und befolgt seine Gebote nicht. Was ist das für ein Kennen, ja, von dem der gute Johannes hier redet? Wenn in der Bibel immer wieder davon die Rede ist, Gott zu kennen oder Gott zu erkennen, dann steckt da ein ganz großes, starkes, eine ganz große und starke und tiefe Verbindung dahinter. Es geht eben nicht einfach nur darum, dass man sich an jemanden vielleicht erinnert oder nicht erinnert. Ah ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, oder eben, wie wir das ja auch kennen, wenn mich jemand fragt, okay, kennst du euren Oberbürgermeister? Dann muss ich sagen, naja, was meinst du jetzt mit kennen? Also, ich bin ihm schon ein paar Mal begegnet. Ich weiß, wie er heißt. Wenn er gut vorbereitet ist, dann weiß er auch wieder noch, wie ich heiße. Also, ist das kennen? Also, ich habe keine Ahnung, wer seine Frau ist, wie viele Kinder er hat, wo er wohnt, was er sonst so im Leben gemacht hat, was seine Hobbys sind, wobei als Bürgermeister Hobbys haben, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Also, ich kenne ihn und kenne ihn doch eigentlich gar nicht. Und wenn es in der Bibel von kennen, wenn auch gerade Johannes und auch sonst in der Bibel von kennen und erkennen die Rede ist, dann geht es eben noch viel tiefer. Es geht nicht nur darum, dass ich ein bisschen mehr über Gott weiß, sondern es geht wirklich um eine feste Beziehung. Im Alten Testament wird dieses Gott zu erkennen und Gott zu kennen als wirklich so der absolute Maßstab von Gottes Reich beschrieben. Im Buch des Propheten Jeremia, da gibt Gott eine Heilsverheißung. Also Jeremia ist ja so ein Prophetenbuch, was manchmal ganz schön schwer zu lesen ist, weil es eigentlich sehr, sehr viel Gerichtsbotschaft enthält. Ja, Jeremia hat einen richtig harten Job. Es ist kurz davor, dass die Babylonier in Jerusalem einfallen und Jeremia weiß das und er muss die ganze Zeit predigen zu dem Volk und sagen, kehrt um, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Gott hier alles dem Erdboden gleich machen, jetzt kehrt doch endlich um und keiner will auf ihn hören. Und es ist wirklich, wirklich hart für ihn. Aber an einigen Stellen gibt Gott ihm eine Verheißung, weil Gott letzten Endes irgendwann dem Jeremia sagen muss, weißt du was, du kannst aufhören zu sagen, kehrt um, weil die kehren eh nicht mehr um. Du kannst jetzt anfangen, nur noch den Rest auszurichten und zu sagen, Jerusalem wird zerstört, Punkt, aus, Ende. Und dann wird es natürlich richtig heftig. Und Gott gibt dem guten Jeremia aber auch Botschaften des Trostes und der Verheißung mit. Und unter anderem eben spricht er von einem neuen Bund, den Gott aufrichten wird mit seinem Volk. Und der Kern dieses neuen Bundes heißt in Jeremia 31, und sie alle werden Gott erkennen. Da ist keiner mehr, der den anderen belehren müsste und sagen müsste, hey, du musst Gott erkennen. Nein, sondern sie alle werden mich erkennen und ich werde mein Gesetz in ihre Herzen schreiben. Also, man merkt, hier geht es darum, dass Gott sagt, die werden mich so gut kennen, dass sie in einer engen Verbindung mit mir stehen und das wird ihr Leben verändern. Denn ich werde mein Gesetz in ihre Herzen schreiben. Das bedeutet natürlich, wenn Gottes Gesetz aufs Herz geschrieben ist, dass wir es dann leben und tun. Also für Johannes ist das ganz klar. Wenn wir Gott wirklich kennen, dann hat das zur Folge, dass wir Gottes gute Gebote auch befolgen. Und wenn wir seine Gebote eben nicht befolgen, dann haben wir Grund, uns zu prüfen. Wo bin ich? Wo stehe ich? Wie ist meine Verbindung zu Gott? Und jetzt ist es eben ganz wichtig zu wissen und da sich daran zu erinnern, in welchem Kontext bin ich hier. Was hat Johannes vorher noch gesagt? Hat er nicht gerade erst gesagt, dass wir doch alle nicht ohne Sünde sind? Dass wir doch alle immer wieder sündigen, dass wir selbst alle immer wieder Mist bauen, dass wir alle immer wieder nicht Gottes Maßstab erfüllen, nicht das tun, was Gott uns sagt. Wie gehörten das jetzt zusammen? Für Johannes ist es ganz wichtig, immer wieder deutlich zu machen, zuallererst, und das ist eben hier ganz wichtig zu beachten, von der Reihenfolge her, es geht Johannes nicht um irgendeine Gesetzlichkeit. Es geht Johannes nicht darum zu sagen, hey, ne, ihr seht, ihr müsst hier erstmal Gottes Wort befolgen und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, ja, dann könnt ihr auch damit rechnen, dass Gott euch vergibt. Nein, die Reihenfolge ist genau umgekehrt. Johannes spricht erst von der Vergebung und dann von der Nachfolge. Johannes spricht erst davon, dass Gott uns vergibt, spricht erst davon, dass Gott uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und er spricht aber dann auch konsequent davon, dass er sagt, wenn Gott uns von aller Ungerechtigkeit reinigt, dann bedeutet das ja auch, dass Gerechtigkeit in unserem Leben einzieht und dass sich unser Leben verändert. Und gleichzeitig sagt er eben halt auch und bringt das Ganze eben in diesen Kontext, dass wir wissen, ja, wir sind dazu aufgerufen, uns danach auszurichten, nach Gottes Geboten zu leben. Und wir wissen aber auch da, wo wir fallen, wo wir versagen, brauchen wir nicht wegzurennen vor Gott, aus Angst, etwas falsch gemacht zu haben, sondern genau da steht Gott immer wieder da und hält seine Hand hin und sagt, komm zu mir. Mit deinem Versagen gib es immer wieder neu bei mir ab und lerne und merke und verstehe, dass ich es bin, der dich verändert. Und dann wieder dahin zu kommen und wieder zu sagen, und dass du mich kennst, dass Gott uns sagt, dass du mich kennst, das soll sich auch in deinem Leben ausdrücken. Nämlich darin, dass du nach meinen Geboten lebst. Also Johannes lehrt hier nicht, dass der Gehorsam eine Bedingung dafür ist, Gott zu kennen, sondern es ist die Folge davon, dass wir Gott kennen. Ganz wichtige Unterscheidung. Und er sagt dann halt auch ganz klar, kann man das denn irgendwie vielleicht zusammenfassen oder müssen wir jetzt irgendwie eine ewig lange Liste auswendig lernen, damit wir genau wissen, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen, was richtig ist, was falsch ist, was wir tun sollen, wovon wir die Finger lassen sollen. Und Johannes, so wie Jesus, so wie Paulus sagt, nein, es geht nicht um eine lange Liste. Es geht nicht um einen Wust von Einzelregelungen. Er sagt, also du musst grundsätzlich schon mal absolut pünktlich im Gottesdienst sein und außerdem ist bestimmte Kleidung da verboten oder sonst irgendwas. Also es geht überhaupt nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, es geht überhaupt nicht um irgendwelche Listen, sondern es geht um die Herzenseinstellung, es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Und wenn Johannes am Anfang sagt, Gott kennen heißt Gott gehorchen, dann sagt er sozusagen im zweiten Schritt, und Gott gehorchen heißt lieben. Es ist genau das, was wir in der Geschichte heute Morgen kurz am Anfang gehört haben. Liebe statt Hass. Und Johannes baut noch einmal diesen Gegensatz auf von Licht und Finsternis, damit wir uns ein Stück weit dieser Dualität tatsächlich stellen. Dass Gott ihm sagt, hey, es gibt eigentlich, und das eigentlich lasse ich jetzt mal kurz weg, es gibt nur die zwei Bereiche. Entscheidest du dich immer wieder neu für die Liebe, dann lebst du im Licht Gottes und im Licht von Jesus, der selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Oder entscheidest du dich immer wieder neu dafür, nicht im Licht zu sein, nicht für die Liebe. Und dann gibt es eben keinen Graubereich, es gibt Licht und Finsternis. Wer nicht im Licht ist, ist in der Finsternis. Wer nicht liebt, der hasst. Oder vielleicht noch schlimmer, dem sind die anderen gleichgültig. Man kann ja manchmal diskutieren, was schlimmer ist. Hass oder Gleichgültigkeit. Auf jeden Fall ist das der Bereich der Finsternis. Das andere ist der Bereich des Lichts. Es ist die Liebe. Und Johannes ruft uns dabei eben ins Gedächtnis, ja, von seinem Kontext her. Er hat ja gerade erst davon gesprochen, wie groß eben die Liebe von Jesus ist, der sich selbst, der sich selbst durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden gab und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Was für eine Liebe! Was für ein Geschenk! Was ist das für eine Liebe, mit der Gott sich zu uns ausstreckt? Und dann eben aber auch mit diesem Ziel, und das ist das, was Johannes hier ganz wichtig ist, diese Liebe kommt in unserem Leben dann zum Ziel, wenn sich unser Leben auch verändert. Es geht Gott in der Liebe, die er uns schenkt, nicht einfach nur darum, dass wir erlöst und errettet sind und unser Ticket zum Himmel haben, sondern es geht Gott gerade auch darum, dass Gott uns erlöst und frei macht, damit wir frei werden, anders zu leben. Damit wir in der Liebe leben. Damit wir aus der Liebe und in der Liebe leben und diese Liebe eben halt auch weitergeben. Gott möchte, dass sich unser Leben tatsächlich radikal verändert. Dass unser Leben ein Leben im Licht ist und etwas von diesem Licht ausstrahlt. Von diesem Licht von Jesus Christus selbst. Johannes ruft uns und fordert uns heraus, dass wir uns letztlich Tag für Tag immer wieder neu entscheiden, immer wieder neu in Situationen darüber nachdenken, was heißt es, hier in der Liebe zu leben. Jedes Wort, jede Handlung bietet die Möglichkeit, da, wo wir mit anderen unterwegs sind, die Liebe zu einem anderen auszudrücken. Oder eben halt auch nicht. Und ich muss sagen, gerade jetzt auch, wo ich mich nochmal neu mit diesem Text beschäftigt habe, ich habe an manchen Stellen wieder neu entdeckt, wie oft ich diese Entscheidung letzten Endes nicht bewusst treffe. Wie oft ich sie einfach laufen lasse. Und wie groß eigentlich die Chancen und die Möglichkeiten sind, Liebe tatsächlich weiterzugeben. Weiterzugeben im Umgang mit den Menschen, die mir begegnen. Aber es erfordert tatsächlich immer wieder eine Entscheidung. Die Entscheidung hinzugehen und der Liebe Ausdruck zu verleihen. Denn Liebe, die nicht ausgedrückt wird, ja, was ist das? Ist das geheime Liebe? Oder ist das nicht letzten Endes dann doch wieder Gleichgültigkeit? Liebe braucht Ausdruck. Wenn sie nicht ausgedrückt wird, kommt sie beim anderen nicht an. Wenn ich in meiner Jungschar-Gruppe bin und ein Kind kommt an dem Tag in die Jungschar, dann kann ich mich natürlich innerlich freuen und sagen, ach, das ist aber schön. Aber die Liebe zu dem Kind kann ich nur ausdrücken, indem ich auf das Kind zugehe und es begrüße und sage, es ist mega, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Dass du wieder heute mitgekommen bist oder was auch immer. Ja? Liebe braucht und sucht diesen Ausdruck. Und wir sind aufgerufen, immer wieder neu unserer Liebe Ausdruck zu verleihen. Ein Alttestamentler, von dem ich letztens etwas gelesen habe, der sagt, es geht in der Bibel gerade auch beim Thema Liebe sehr stark um den Aspekt und um die Frage, bin ich bereit, selbst einen Nachteil in Kauf zu nehmen, wie auch immer er aussehen mag, damit ein anderer daraus etwas Gutes hat, wie auch immer. Ich benutze bewusst nicht den Begriff Vorteil, also Nachteil und Vorteil, das klingt dann immer wie so ein Sportwettkampf oder so, ja. Aber darum geht es ja. Es geht ja überhaupt nicht um Wettkampf. Sondern es geht darum, bin ich bereit, etwas einzusetzen und etwas Gutes sozusagen zu lassen, also etwas Gutes vielleicht abzugeben, dann wird es konkret oder einfach auf etwas Gutes zu verzichten, damit jemand anders daraus einen Vorteil hat, etwas Gutes gewinnt. das ist das ja, was Jesus Christus in unendlicher Weise getan hat. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Leben gewinnen. Und wo kann ich, wo ist es mir möglich, in meinem Alltag auf etwas zu verzichten oder eben einfach etwas einzusetzen und dadurch vielleicht einen Vorteil aufzugeben, vielleicht sogar einen Nachteil zu haben, damit jemand anders daraus etwas Gutes gewinnt. Denn das drückt Liebe aus. Denn das ist ja das Gebot, was Johannes dann eben aufwirft und sagt, das ist es, es ist das Alte und das Neue, es geht um die Liebe. Und jetzt ist natürlich genau die Frage, wie kann das eigentlich gelingen? Wie kann das überhaupt möglich sein? Wenn man an diese Geschichte sich erinnert, die wir am Anfang gehört haben, dieser Zacharia, der für den täglich gebetet hat, der ihn verprügelt hat, ja, der ihn verletzt hat, der ihn ausgestoßen hat, der für seine Vernichtung gebetet hat. Für so jemanden täglich zu beten, wie ist es möglich? Und die Antwort war ja schon ein Stück in der Geschichte gegeben. Das geht eigentlich menschlich nicht. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, was Johannes sozusagen in der Mitte unseres Abschnitts dort so nett einstreut. Denn das, was ich euch schreibe, ist auch ein neues Gebot und es ist neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Wie hat Jesus Christus dieses Liebesgebot sozusagen in unendlicher Weise erfüllt? Durch seinen Kreuzestod, an den wir uns heute erinnern. Das ist das unendliche Zeichen seiner Liebe. Ja, Paulus sagt, schreibt deswegen auch, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Ja, er hat noch mehr getan. Er hat sein Leben hingegeben, sogar für seine Feinde. Für die, die nichts von ihm wissen wollten. Und das ist das Neue, sagt Johannes. Dass Jesus genau das getan hat, und er spricht jetzt weiter, das hat Jesus getan, und auch bei euch wird es Wirklichkeit. Nur durch Jesus kann es uns gelingen, tatsächlich Stück für Stück, Schritt für Schritt in dieser Liebe zu wachsen und in diesem Licht zu leben und damit selbst Licht in dieser Welt zu sein. Er selbst ist sozusagen auch hier der Ursprung und der Vollender der Liebe. Wir können diese Liebe nur leben und weitergeben, wenn diese Liebe Gottes, wenn diese Liebe Christi in unserem Leben selbst immer mehr Raum gewinnt. Wenn wir immer wieder damit anfangen und uns immer wieder zu ihm hinwenden, immer wieder neu auf ihn schauen und auf seine Liebe zu uns. Es geht tatsächlich darum, dass Gottes Liebe uns so weit erfüllt und wir von seiner Liebe so weit berührt und ausgefüllt sind, dass diese Liebe hinfließt zu den Menschen, die um uns herum sind. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig. Es geht nicht anders, als dass wir uns immer wieder neu auf ihn ausrichten und über seine Liebe neu staunen. Denn Gott kennen heißt seinen Geboten gehorchen. Sein Geboten gehorchen heißt ihn lieben. Gott kennen heißt lieben. Und so wie ein Feuer, damit es ordentlich brennt, das braucht es ordentlich Nahrung. Und so braucht auch die Liebe, um gelebt zu werden, braucht sie ordentlich Nahrung. Damit Liebe unser Leben bestimmt, müssen wir die Liebe Gottes immer mehr betrachten und in Anspruch nehmen. Das Abendmahl ist eine der großartigsten Möglichkeiten genau dafür. Neu zu betrachten, wie unendlich groß Gottes Liebe für uns ist, diese Liebe Gottes wieder neu aufzunehmen, uns davon neu erfüllen zu lassen und diese Liebe dann weiterzugeben. Aber nun ist es ja so, man trifft sich nicht täglich zum Abendmahl, obwohl das für die Sache definitiv eine richtig coole Nummer wäre. Ja, sich dadurch immer wieder neu bewusst zu werden, wie großartig diese Liebe ist. Und deswegen habe ich für euch eine kleine Herausforderung. Einfach vielleicht für diese Woche euch einen Text, eine Bibelstelle aus der Bibel zu nehmen, die von Gottes großer Liebe zu uns eben redet. Und diese Bibelstelle einfach Tag für Tag immer wieder mal zu betrachten. Vielleicht lernt ihr sie auswendig, ja, aber zumindest diese Stelle zu lesen, das auf euch einwirken zu lassen und aus dieser Stelle ein Gebet zu machen. Ein Gebet zum Dank für seine Liebe, ein Gebet der Buße, da wo uns die Liebe gefehlt hat, ein Gebet der Bitte, dass Gott uns seine Liebe immer größer werden lässt und dass wir es lernen, diese Liebe weiterzugeben. Und falls ihr nicht wisst, welchen, habe ich natürlich für euch einen Vorschlag. Natürlich auch aus dem 1. Johannesbrief, weil wenn wir schon mit dem unterwegs sind, da lohnt, sind so viele Stellen, die es absolut wert sind. Und ich schlage euch vor, also 1. Johannes 4, Vers 9, das ist ein sehr kurzer Vers, spricht eben von der großartigen Liebe Gottes, den vielleicht einfach mal mitzunehmen. Und tatsächlich euch das zur Gewohnheit zu machen, solche Verse wirklich jeden Tag. Ich bin mir sicher, viele von euch lesen sowieso täglich in der Bibel und das ist mega und vielleicht fortlaufend. Das ist richtig großartig. Aber nehmt euch auch jeden Tag einen Vers, der euch wirklich an diese Liebe Gottes erinnert, dass diese Liebe Gottes euer Herz erfüllt und dass ihr ja, seine Liebe weitergibt als Kinder des Lichts. Im Licht zu leben, Gott zur Ehre und vielen Menschen und euch auch da zum Segen. Amen.